Hallo und herzlich willkommen beim Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackierbranche. Ich bin Elena Schüssler-Roggenhofer und gemeinsam mit Markus Füllers nehmen wir euch mit auf die Reise durch wertvolles Fachwissen, praxisnahe Beispiele und bewährte Methoden, die euren Lackier- oder Beschichtungsbetrieb zukunftssicher machen. Dabei spielt es weder eine Rolle, ob ihr eine Inhouse-Lackiererei, ein Lohnbeschichter, ein Konzern oder ein kleines bzw. mittelständisches Unternehmen seid, denn Wissenstransfer ist für alle wichtig. Egal, ob ihr Mitarbeitende habt, die gerade erst anfangen oder kurz vor dem Ruhestand stehen, hier findet ihr Inspirationen und Strategien, um Wissen effektiv zu teilen und zu erhalten. Los geht's mit der heutigen Folge. Hallo Markus.
Hallo Elena. Wir haben was Neues vor. Wir haben uns was überlegt.
Ja.
Wir wollen einen Rückblick machen auf das, was wir in der letzten Podcast-Folge gemacht haben, weil wir uns überlegt haben, dass die mittlerweile 36 Episoden doch immer wieder gehört werden und wir dann immer ganz gerne nochmal einmal so kurz zurückblicken, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, um euch zu motivieren, euch auch nochmal die alten Folgen anzuhören, weil alles das, was wir dort erzählt haben, gilt ja immer noch.
Das stimmt. Ich glaube, wir haben keine Punkte, die wir bisher revidieren würden. Also machen wir eine abgeschwächte Form von was bisher geschah.
Genau. Wir blicken jetzt mal dieses Mal zwei Folgen zurück. Wir haben das letzte Thema haben wir auf zwei Folgen verteilt. Wir haben die Wissenslandkarte für Unternehmen, die Unternehmenswissenslandkarte vorgestellt, in zwei Episoden diskutiert, weil das für uns ein relativ neues Thema war und sind die 7 Wissenskategorien durchgegangen und haben diesmal nicht die individuelle Wissenslandkarte für eine Person erzeugt, sondern für ein gesamtes Unternehmen. Und das sind 2 Episoden geworden. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören.
Markus, weißt du, welches Wort ich nächste Mal bei Galgenmännchen nehme?
Nein.
Unternehmenswissenslandkarte.
Hast du die Buchstaben gezählt?
Nee, warte, soll ich noch schnell?
Donaudampfschifffahrtsgesellschaft.
Naja, es kommt wahrscheinlich nah dran, oder?
Also zumindest mal ein Wort, was man in einen LinkedIn-Post schlecht als Headline packen kann, weil das muss man dann schon trennen, ne?
Korrekt. Jetzt hat es mich natürlich gekriegt, ich muss jetzt einmal die Buchstaben zählen.
Das machst du jetzt aber digital, ne?
Ja, genau.
Also die Leute im Video, die das Video schauen, die werden das jetzt erkennen. Dass Elena digital unterwegs ist und Buchstaben zählt. Ich hätte mich jetzt hingesetzt, hätte das Wort aufgeschrieben und hätte dann gezählt. Wer ist schneller?
Das Wort Unternehmenswissenslandkarte hat 28 Buchstaben.
Das ist schon ordentlich. Kann man schon was mit anfangen. Und die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft? Das ist, glaube ich, sogar noch länger. Da gibt es ja, da kann man noch mehr einfügen.
Moment. Längeres Nachdenken für eine bessere Antwort. Ja, geht gleich los.
Also da ist die Strategie, die Buchstaben zu zählen, eindeutig schneller, ne?
34.
Ja gut, das geht ja nur. Ja, haben wir das auch geklärt. Also wir haben, deswegen ist der Podcast-Titel auch anders gewesen. Die Podcast-Titel lauteten definitiv anders. Aber dieses Wort Unternehmenswissenslandkarte, das haben wir in den beiden Podcast-Folgen häufiger genutzt. Ja, und wir haben heute wieder eine Wiederholung vor, beziehungsweise wir wollen ein Format wiederholen, was wir jetzt in der zweiten Staffel uns neu überlegt hatten.
Genau, eine kleine Storytime. Wir erzählen eine Geschichte aus unserem Alltag, die uns schon mal begegnet ist in Bezug auf das Thema Wissenstransfer. Und das letzte Mal haben wir über eine Geschichte von Markus gesprochen. Da ging es darum, dass der Meister schön seine Hand in den Hertha gesteckt hat. Und das ist gar nicht so gut, weil das macht nichts Gutes mit der Haut. Und diese Geschichte haben wir uns ein bisschen näher angeschaut unter dem Aspekt des Themas Wissenstransfers. Was ist da passiert? Welche Rolle hatte Markus als der junge Praktikant, glaube ich, warst du ja, der da war? Und welche Rolle hat der Meister da gespielt? Und was ist eigentlich alles schiefgegangen in dieser Situation? Und heute erzähle ich eine Geschichte, nicht die mir selber passiert ist, die mir aber ein Kunde erzählt hat. Und ja, wir starten einfach mal rein, oder?
Ja, fang mal an. Es war einmal.
Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein gewisser Fritz Müller. Achtung, das ist ein fiktiver Name, ich nenne natürlich keinen Namen hier. Warum ich jetzt aber Fritz Müller nenne, das werden wir nachher noch auflösen. Naja, auf jeden Fall, dieser Mann war kurz vor seinem Ruhestand, kurz ist auch relativ, weil der war so ungefähr 3,5 Jahre vor seinem Ruhestand und dachte sich so, puh, jetzt ist ja auch eigentlich schon gar nicht mehr so lange. Ich bin jetzt so viele Jahrzehnte hier im Unternehmen gewesen, es wäre an der Zeit, mal mein Wissen auch weiterzugeben, und ist mit diesem Belangen an die HR-Abteilung rangetreten und hat gesagt, so, ich würde gerne proaktiv auch mein Wissen weitergeben. Wie sieht's aus? Wie wollen wir das machen? Gibt's da schon eine Nachfolgeplanung oder geht es ans Team? Ich möchte das von mir aus gerne machen. Und ja, dann ist ein bisschen rumdiskutiert worden und ja, ist ja alles schön und gut, voll toll, dass er sich gemeldet hat, okay, machen wir das. Machen wir das heißt dann aber auch noch so ungefähr nur noch 1,5 Jahre vor der Rente, dass wir starten. Ist ein Fachexperte gewesen, gar keine Führungskraft im Sinne von mit keiner disziplinarischen Führung, aber mit sehr hoher Fachexpertise. Und was gemacht wurde, ist eine Art Nachfolgeplanung, die so aussah. Die Stelle wurde ausgeschrieben in Teilzeit für einen Werkstudenten oder Studentin. Es wurde dann ein Werkstudent. Und der Werkstudent hat dann dort angefangen. Und es war ein ganz tolles Match zwischen dem Wissensgeber und dem neuen Werkstudi. Und die haben toll zusammengearbeitet, im Prinzip eigentlich in so einer Mentoring-Funktion. Es gab auch ja jetzt fast noch ungefähr ein gutes Jahr der Überlappung. Die haben zusammengearbeitet. Und es war schon immer so ein bisschen das Gefühl von, also seitens des Werkstudis, puh, das ist ja schon eine ganze Menge, kann ich das denn schaffen? Und dann hat aber der Mentor, also der Wissensgeber, auch immer total gut zugeredet und ja, du machst es toll, alles super, du kriegst es hin. So, und dann kam der Tag der Tage, wo dann der gute Fritz Müller ausschied aus dem Unternehmen und jetzt der Werkstudi die Tätigkeiten übernehmen sollte. Und am Anfang war das noch so, ja, es ging. Und dann kamen die ersten Punkte, wo es halt nicht mehr ganz so reibungslos ging und wo es dann de facto an Erfahrung fehlte. Was den Werkstudi so verunsichert hat, dass er am Ende des Tages gekündigt hat und das Unternehmen verlassen hat. Und da ist tatsächlich keine Nachfolgeregelung mehr passiert. Also es waren dann halt 4 Wochen Kündigungsfrist dahinter. Mit Resturlaub und Überstunden war dann die Zeit quasi um. Und somit gab es im Endeffekt keinen Wissenstransfer oder keine Übergabe mehr. Was halt ganz stark ausgeprägt war, war bei dem Werkstudi, dass der einfach komplett überfordert mit der Situation war, auch schon alleine von dem Herangehen. Ja, was soll ich jetzt irgendwie das jahrzehntelange Fachwissen weiterführen, das auch noch in Teilzeit und ich studiere ja auch noch. Das ist ja nicht hier meine Vollzeitstelle, die ich jetzt übernehme. Und das hat so viel Druck ausgelöst, dass er halt dann gegangen ist. Ja, Ende vom Lied ist, nichts ist passiert und ja, das Wissen wird sich neu angeeignet und das ist schade, das hätte man verhindern können.
Und das Thema Wissenstransfer steht auf der schwarzen Liste, weil das funktioniert ja nicht, ne?
Nee.
Ja, spannende Story. Wenn wir die jetzt mal so ein bisschen auseinanderpflücken. Erste Frage, die mir durch den Kopf schießt, hat das an der Konstellation Werkstudent gelegen? Ist das grundsätzlich der falsche Weg?
Nee, aber ja, was heißt grundsätzlich? Ich glaube schon, dass wenn man jemanden, der jahrzehntelang als Fachexperte oder sich eine Fachexpertise im Unternehmen aufgebaut hat, dass man dann halt, wenn der in Vollzeit arbeitet, nicht erwarten kann, dass jemand, der Teilzeit arbeitet und nebenbei noch studiert, das heißt, der Kopf ist ja auch nicht 100% immer bei der Arbeit, dass die Person dann 1:1 so eine Stelle nachbesetzen soll, kann schwierig sein, ist aber ja vielleicht auch eine Chance im Sinne von, wenn das Unternehmen entscheidet, dass einfach Wissensaspekte gar nicht mehr weitergetragen werden oder das Feld wird irgendwie neu aufgerollt und nur Teilaspekte werden weitergeführt, dann ist das vielleicht auch gut machbar. In der Situation würde ich sagen, war es nicht möglich. Ich möchte nicht ausschließen, dass es generell nicht möglich ist. Es war einfach nur zu viel Verantwortung. Oder zu schlecht kommuniziert. Was wird denn hier erwartet von dir als neue Person, die das macht?
So, wenn ich mir jetzt mal anschaue, ich habe ja so ein bisschen was aus diesem ganzen Wissenstransferprozess auch gelernt in den letzten Monaten. Wenn ich mir jetzt mal überlege, dass der Werkstudent ja an der Stelle noch wenig Erfahrung im Unternehmen aufbauen konnte. Jetzt unabhängig von den ganzen Informationen, die er von dem Fritz Müller bekommen hat, die er für die Arbeit braucht, fehlt dem aber ganz viel aus dem Umfeld im Job an Erfahrung. Gar nicht so sehr in der finalen Verantwortung, in der er dann den Job übernehmen soll, sondern der ist ja dann von außen ins Unternehmen gekommen, kannte das Unternehmen nicht, kannte die ganzen Netzwerke, die Abläufe, die Organisation nicht. Das heißt also, wenn man jetzt mal das wieder mit einer Wissenslandkarte spiegelt, sind ganz viele der Wissenskategorien überhaupt nicht besetzt bei ihm. Weder wissenstechnisch noch mit irgendwelchen Praxiserfahrungen, die er in Situationen gelernt hat, dann glaube ich schon, dass das Konzept deutlich in Frage zu stellen ist.
Und auch da letztlich, also ich meine, was ja auch nicht gut funktionieren kann, und natürlich ist das ein Stück weit auch unser Job, dass wir das mitmachen oder mit begleiten, aber wenn man von vornherein sagt, wir haben hier jetzt gerade nur ein Jahr, um 40 Jahre in jemanden reinzukriegen, diese Rechnung geht ja nicht auf. Man kann Hilfestellungen geben, aber dafür müssen dann auch die Rahmenbedingungen passen und das heißt, in dem Fall waren scheinbar die Rahmenbedingungen ja nicht passend für diese Konstellation, auch wenn die noch so gut miteinander gearbeitet haben, wenn dann doch irgendwann an dem Punkt X, die ganze Verantwortung auf mir lastet, kann ich das vielleicht nicht mehr stemmen, weil dann habe ich nicht mehr jemanden im Rücken, den ich dann doch nochmal fragen kann. Das heißt, dieser Rahmen ist dann ja einfach weggebrochen.
Das ist ein ganz spannendes Thema. Wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt letztens bei einem Kunden eine Situation erlebt, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, wo jemand, der seine Ausbildung beenden wird, also noch in Ausbildung befindlich ist, das wäre dann die Kategorie Werkstudent, im Prinzip die Tätigkeit übernehmen soll von jemandem, der den Job sehr lange gemacht hat. Und auch immer so nach dem Thema, so, das ist ja eigentlich Wissenstransfer über Bande, ne? Man versucht, das Wissen erstmal bei einem zu extrahieren, das dann irgendwo bei einem zwischenzuparken und ob derjenige ist, der dann anschließend den Job dann dauerhaft übernehmen soll oder auch übernehmen will, das steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, dieses wesentliche Thema der Dokumentation der ganzen Wissensaspekte, wirklich mal zu schauen, wie hat denn der Wissensgeber die ganzen Arbeitsabläufe organisiert? Was für Tricks kennt er, wie er die Beschichtung optimal hinbekommt? Diese ganzen Themen, die kann man ja jetzt nicht einfach nur durch Schilderungen weitergeben. Und ich glaube, das ist das Gleiche wie in deiner Story, dass der Werkstudent oder der Auszubildende, der dann Wissen übernehmen soll, eigentlich daran scheitert, unter anderem, dass diese gesamte Dokumentation überhaupt nicht stattgefunden hat.
Genau, also das wäre auch noch ein Aspekt, wo ich drauf eingegangen wäre. Also die haben sich ja schon Mühe gegeben und wie so eine Art Mentoring-Programm eingeführt und das ist sicherlich schon mal besser, als gar nichts zu machen, so das nicht falsch verstehen. Aber für manche Dinge war es vielleicht nicht nachhaltig genug, im Sinne von, wenn jetzt der Fritz Müller ein bisschen erzählt hätte und mal von den Problemstellungen, die es immer gab und wie er damit umgegangen ist und man hätte das mit gefilmt oder mit transkribiert, also als Audio aufgenommen, dann transkribiert, um dann zu gucken, hey, was kann denn die Person hinterher auch da noch mit rausnehmen, wenn der Fritz Müller jetzt in Ruhestand gegangen ist, wäre das vielleicht ja auch nochmal eine andere Situation gewesen, weil es hätte eine andere Dokumentation als Grundlage gegeben. So war das ein, wir arbeiten miteinander, so dann ist man ja darauf angewiesen, dass diese exakten Situationen oder ähnliche Situationen in der Zeit passieren. Wenn sie das halt nicht tun, ja, dann ist halt weg.
Ja, und das ganz große Thema der Überforderung, ne? Also ich sehe das auch schon so, dass jemand, der dann nebenbei als Werkstudent arbeitet, mit Sicherheit, also ich würde das sogar aus meiner Wahrnehmung als grundlegendes Problem in der Situation bezeichnen, das kann gar nicht gut gehen. Das muss ja Mr. Superman sein, der nebenbei dann noch dieses ganze Wissen aufnimmt, speichert, umsetzt, sein Studium zu Ende bringt, sich dann in einem neuen Job einarbeitet und dann aber auch schon gleich mit der Anforderung, du musst jetzt die nächsten 10 Jahre hierbleiben, ne? Mm. Weil das spielt ja unterschwellig dann auch noch mit, ne? Das heißt, wir haben dir jetzt das ganze Wissen infiltriert und du darfst jetzt auf keinen Fall gehen, ne? Weil sonst haben wir das Problem ja wieder. Weil dokumentiert haben wir ja nichts, ne?
Ja, genau. Wenn das noch mitschwingt, ist natürlich noch blöder. Und ich glaube, das führt wirklich dazu, dass, ja, man geht.
Ja, genau. Ja, eigentlich schade, ne? Weil so ein Thema macht den Grundgedanken Wissenstransfer schon kaputt, ne?
Total. Also schade, dass das einfach so in der Struktur dann ein bisschen schlecht gelaufen ist, weil es gab ja super Voraussetzungen. Also wir hatten auf der einen Seite jemanden im Unternehmen, unseren Fritz Müller, der sehr bereitwillig proaktiv angestoßen hat, sein Wissen teilen zu wollen, es jetzt abgeben zu wollen und nicht einfach zu sagen, so, ja, ich gehe jetzt in 3 Jahren in Rente, nach mir die Sinnflut, guckt, wie er klarkommt, weil ich habe keinen Bock mehr hier drauf. Sondern ich möchte was weitergeben, so, ich bin bereit dazu. Gleichzeitig auch jemanden, der ja offensichtlich anfangs sehr motiviert war und gut mit dieser Person dann auch noch zusammengearbeitet hat. Und dann irgendwie festzustellen, schade, das war jetzt für die Katz. Das ist schade. Und es kann ja auch noch so anders laufen, ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, er ist ja jetzt nicht derjenige gewesen, der gesagt hat, wenn Tag X ist mein Ausscheidungsdatum und danach bin ich raus und es ist mir egal, dann braucht mich auch keiner mehr anrufen, ne? Wir haben ja mal vor langer Zeit Personas eingeführt und das wäre so die Persona Thomas Meyer, der einfach dann sagt, nee, ich teile mein Wissen nicht. Du musst selber die Erfahrung machen. Von meinen Erfahrungen darfst du schon mal gar nicht profitieren. Nachher nutzt du das dann auch noch und dann, keine Ahnung, sind da ja vielleicht auch Ängste hinter, ne? Dann bin ich noch eher raus oder ich bringe hier nichts mehr, sondern ich errichte hier mein Denkmal und ich habe hier mein Kopfmonopol und dann ist schon alles supi. Diese Situation gab es ja gar nicht. Hm. Der Umgang damit war vielleicht ein bisschen fehlgeleitet, schon vielleicht sogar im Recruiting-Prozess zu gucken, kann man jemanden mit mehr Arbeitserfahrung, der vielleicht in einer ähnlichen Tätigkeit schon mal vorher war, auch eine gewisse Grundfachexpertise schon mitbringt aus der Praxis, gar nicht aus der Theorie. Vielleicht wäre das eine bessere Besetzung in dem Fall gewesen.
Ist ein spannendes Thema, weil vor allen Dingen da können wir ja nun auch noch mal so ein bisschen einsteigen und auch letztendlich Werbung für uns machen. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, wo es für die Betriebe deutlich hilfreich ist, wenn jemand Externes mal drüber schaut und so als personifiziertes, als außenstehendes schlechtes Gewissen einfach auch noch mal Input und Impulse liefert und zu sagen, ey, denkt mal drüber nach, weil das und das und das könnte dann passieren. Wenn die Unternehmen so in ihrem Tunnel sind und sagen, hey, wir haben jetzt eine super Lösung, wir haben hier jetzt die tolle Zusammenarbeit mit der naheliegenden Universität, wir haben hier immer wieder Werkstudenten da und wir können jetzt genau diesen Weg nehmen. Und wenn wir dann aus unserer Erfahrung heraus gucken, dann sind wir dann diejenigen, die dann sagen, ihr habt da zwar den Fritz Müller, der sein Wissen gerne teilen möchte, aber der Weg, wie ihr den Wissenstransfer in der Praxis umsetzen wollt, das ist nicht die optimale Lösung dafür. Und ich glaube auch, das ist so, dass letztendlich, du hast da ein paar Jahre länger Erfahrung, wie ich jetzt in den letzten Monaten gesammelt. Es gibt nicht den Standardprozess im Wissenstransfer. Der ist immer wieder individuell, gestrickt für die jeweilige Unternehmenssituation und für die jeweiligen Personen, die in dem Prozess beteiligt sind.
Und gleichzeitig kann man ja trotzdem festhalten, dass der Ansatz, wenn jetzt der Fritz Müller zu mir kommt und sagt, also zu mir, ich bin in HR und der Fritz Müller kommt zu mir und sagt so, hey, du, ich gehe ja in 3 Jahren in Rente, wie wär's denn, können wir da nicht was machen, ich würde mein Wissen gern noch teilen, dann ist vielleicht schon ein Ansatz und da kommt man hin ein bisschen mehr zu diesem, wie setzt man denn überhaupt an und das könnte man quasi die eine Lösung, die erstmal fits all macht, sagen, dass du machst eine Wissenslandkarte. Kannst ja eine externe Person dazu nehmen oder wir können das intern abbilden. Wir beschäftigen uns jetzt mal strukturiert mit den 7 Wissenskategorien, mit deinem Wissen. Und dann gucken wir heißt in dem Fall die Führungskraft, gerne auch zusammen, wenn es eine HR-Abteilung gibt mit HR, wie wollen wir denn dieses Wissen, was transferrelevant ist, aufteilen? Ja. Gibt es Aspekte, die vielleicht schon von anderen im Team, was jetzt gerade schon da ist, übernommen werden können, weil es gibt Kapazitäten? Oder brauchen wir jemanden, wo wir das jetzt als Grundlage nehmen können, um in die Jobsuche zu gehen, der halt gewisse Qualifikationen einfach schon mitbringt oder auch gewisse Erfahrungen. Also ist es ein Feld, wo ich einfach schon ein Stück weit mehr Expertise brauche. Das heißt, wenn ich die Wissenslandkarte zu dem Zeitpunkt mache, kann ich das als Grundlage nutzen, um überhaupt erst in die Nachfolgeplanung zu gehen. Und das ist so ein bisschen das einzige Element der Methodik, die man immer wieder nehmen kann, weil das ist so der Startpunkt. Und danach ist jeder Prozess anders oder jedes Outcome ist natürlich auch anders. Wie geht das Unternehmen damit um? Wie kann man das Wissen verteilen? An wen kann man das Wissen verteilen? Jeder Wissensaspekt kann anders verteilt werden und so weiter. Und trotzdem wäre da mein Lösungsvorschlag, macht für diese Person eine individuelle Wissenslandkarte und dann guckt, wie es weitergeht.
Passt ja perfekt. Das ist ja wieder genau das Thema, was wir immer auch wieder diskutieren mit unserem Wort Navigation und mit unserem Navi. Das ist ja im Prinzip genau diese Ist-Zustandsaufnahme, eine Beschreibung dessen, wo bin ich denn jetzt gerade, bevor ich mir dann Wege überlege, wie ich zum Ziel komme, ne? Das Ziel definiere und dann die Wege definiere. Und das ist in der Prozessoptimierung genau das Gleiche. Und das gilt halt für den Wissenstransferprozess auch. Ersten Schritt machen, sich dann mal genau anschauen, auf die Wissenslandkarte schauen. Und dann ist das ja letztendlich die Transferplanung, was du dann auch immer sagst.
Genau.
Ja, wir haben unsere beiden Personas mal wieder namentlich erwähnt.
Wer mehr darüber erfahren will, der hört sich am besten einfach Folge 3 an.
Genau, da haben wir sie nämlich das erste Mal vorgestellt. Und wir werden die... haben immer noch vor, da nochmal neue Personas in die Welt zu holen. Und das wird wahrscheinlich dann in Staffel 3 erfolgen. Vermutlich. Und Ausblick auf nächste Woche.
Glocke abonnieren.
Genau. alte Folgen hören. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder. Und wie gesagt, immer wieder, wir können es nicht oft genug sagen, bei Spotify, bei Apple abonnieren, dann auch kommentieren, liken und anderen Leuten erzählen, was wir beide hier erzählen. Und dann geht's mit dem Podcast genauso weiter. Bis demnächst.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao. Ja, das war's für heute mit dem Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackier- und Beschichtungsbranche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet neue Ideen und Impulse für euren Betrieb mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne zum Beispiel über LinkedIn. Unsere Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Wissen teilen ist Macht.